Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kultur im Ohr. Mein Name ist Viola Gräfenstein. Mit meinem Podcast möchte ich Kulturschaffenden helfen, sichtbarer zu werden. Und zwar unter anderem mit digitalen Mitteln. In dieser Folge spreche ich mit Julia Kleine-Diekmann. Julia ist Webdesignerin. Und sie erzählt uns, auf welche Standards und Stolperfallen wir achten sollten, wenn wir eine neue Homepage an den Start bringen möchten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Julia. Ich freue mich total, dass du heute Gast in meinem Podcast Kultur im Ohr bist. Und um dich einmal kurz vorzustellen, du bist von meilenweit Webdesign. Du bist Webdesignerin und bietest einen Online-Kurs zum selber Aufsetzen und Gestalten von deiner eigenen Website an oder von Websites. Ich habe dich eingeladen, um herauszufinden, wie Menschen aus dem Kulturbereich sich mit ihrer Seite noch sichtbarer machen können, was sie machen können, damit sie vielleicht auch schneller gefunden werden, worauf sie grafisch achten sollten und was sie vielleicht auch selber schaffen können, um da irgendwas zu integrieren, um nochmal auch geschäftlich anders sich aufzustellen. Genau, vielleicht möchtest du noch irgendetwas ergänzen, bevor wir loslegen, liebe Julia?
Ich könnte noch kurz ergänzen, dass ich, dass meine Kernzielgruppe oder die Leute, mit denen ich am meisten zusammenarbeite, sind eben Gründer, Menschen, die sich selbstständig machen, Menschen, die Unternehmen gründen. Da fallen natürlich Kulturschaffende auch ab und zu mal mit rein, deswegen freue ich mich total, hier zu sein. Und bin gespannt, was wir hier so gemeinsam heute besprechen.
Okay. Und aus welchen Bereichen sind das Kulturschaffende, die du betreust?
Genau, also ich habe zum Beispiel mal eine Webseite gemacht mitgearbeitet an einer Webseite für den Deutschen Museumsbund. Das ist tatsächlich allerdings auch schon ein paar Jahre her, aber das war so das größte Projekt aus der Branche. Da habe ich auch noch angestellt in einer Agentur gearbeitet. Und das ist, ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist, der Deutsche Museumsbund, aber das ist eben ein Verbund, der ja einen Großteil der deutschen Museen vertritt in verschiedenen Interessensbereichen.
Total spannend, ja. Wie kommst du zu dem Namen Meilenweit? Das interessiert mich jetzt einfach mal, was hat das mit dem Webdesign zu tun?
Ja, genau, also der Name oder dieser Begriff Meilenweit, der steht halt vor allem auch dafür, was man bewirken kann, wenn man sich eben wirklich eine gute Website aufbaut, ne? Wie einen das voranbringen kann, nämlich meilenweit voran. Das ist so die Idee dahinter gewesen. Also aus diesem Begriff Meilenweit versuche ich auch manchmal so ein bisschen diese alle Wörter, die sich da so drumherum ergeben, zum Beispiel sowas wie Reise oder Abenteuer. Ich habe jetzt gerade auch einen eigenen Podcast gelauncht, der heißt Abenteuer Selbstständigkeit. Und solche Begriffe, die da drumherum fallen, finde ich eben ganz schön.
Aber vielleicht magst du erstmal etwas zu deinem Online-Kurs sagen, denn du bietest ja Kundinnen und Kunden an, dass sie in einem neunwöchigen Selbstkurs oder wie soll man ihn nennen?
Selbstkurs, ja. Kann ich gerne mal was zu sagen. Es wird gerade unkonzipiert, also es wird nicht mehr dieses 9-Wochen-Live-Programm sein, sondern es wird dann eben ein Kurs sein, zu dem man zu jeder Zeit loslegen kann. Also die Videos sind jederzeit verfügbar mit halt Elementen, wie man auch dann nochmal guten Support dazu bekommt. Ne? Also wahrscheinlich wird es zum Beispiel zweiwöchentlich so einen Coworking-Termin geben, wo wir dann eben nochmal zusammen daran arbeiten, dass man halt dieses so ein bisschen gepusht werden und so, dass das nicht verloren geht.
Dranbleibt, ne? Das ist wichtig.
Genau, dass
ne?
man dranbleibt. Das ist ja bei so Selbstlernkursen oft auch irgendwie ein bisschen das Problem. Genau, und deswegen wollen wir das halt eben auch erhalten.
Ja, und was toll ist, weil man kann immer wieder auf das Material zurückgreifen, ne? Und
genau.
Kann euch Fragen stellen. Ja.
Ja, also mein Hauptpunkt, weshalb ich das jetzt eben nicht mehr live anbiete, ist halt, sonst muss man halt ein halbes Jahr warten, jedes Mal, bis das wieder angefangen wird. Ne? Und ich will halt nicht sozusagen die Bremse sein, wegen der du jetzt warten musst, bis du deine Website erstellst, sondern möchte halt das halt gerne, dass du dann starten kannst, wenn du das möchtest, weil ich bin halt auch so vom Typ, ne? Also ich kann halt auch schlecht warten, wenn da irgendwie so eine Idee im Kopf ist. Muss die halt raus.
Absolut. Ich kenne das sehr gut. Nee, ich finde das toll, weil dann können die Leute tatsächlich selber anfangen, ne? Kommen damit ins Schaffen. Mhm. Wo siehst du denn auch bei Kreativen und Kulturschaffenden, wahrscheinlich ist das schon so ein Punkt, den größten Bedarf? Was ist denn das, was immer so ein bisschen hakt?
Was ich halt häufig sehe, und ich glaube, das gilt für andere Selbstständige auch, aus anderen Bereichen, ist, dass man sozusagen die Macht der Website so ein bisschen unterschätzt vielleicht. Also, dass man quasi ja auf irgendeine Art und Weise sich da so eine, viele sagen auch Webvisitenkarte ins Netz stellt und dann halt, dann liegt die da so und ja, verkommt so ein bisschen, sage ich mal. Also eine Website ist halt schon ein Medium, wo man auch dranbleiben muss. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Also Segen in dem Sinne, dass das sich immer mit weiterentwickeln kann. Also du hast ja selber auch eine Website und ich denke mal, dass du da auch schon irgendwie ein paar ja, Etappen mitgemacht hast. Und immer wieder, wenn bei dir sich was tut, kann man das halt auch da anpassen. Das ist halt nie in Stein gemeißelt. Aber man sollte natürlich auch so ein bisschen sich da mal Gedanken machen, so passt das eigentlich noch zu dem, was ich anbiete und wofür ich stehe, ne? Das muss man natürlich dann trotzdem.
Ja, also du sagtest eben und hast das aufgegriffen, es gibt ja so viele Sparten, ne, in dem Kulturbereich. Und es ist manchmal tatsächlich auch so, dass Kulturschaffende in unterschiedlichen Sparten unterwegs sind und das ist wirklich ein Problem, wenn man eine Website hat. Wie macht man das dann zum Beispiel, um als, es gibt welche, die sprechen, sind Sprecherinnen oder Sprecher oder natürlich Schauspieler und dann vielleicht auch noch Rezitatorinnen oder sind auf verschiedenen Ebenen unterwegs oder sind vielleicht auch noch, keine Ahnung, Rednerinnen auf Hochzeiten und Beerdigungen oder sowas. Also oder sind vielleicht
also
auch noch
du meinst
Dozenten.
Sozusagen diese ganzen
die haben genau,
werden sogar in einer Person vereint, ne?
Dozenten und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Blumensträuße einfach. Und da haben Kulturschaffende oftmals so ein Problem auch, ne? Weil die sind oftmals nicht nur eine Sparte, eine Sache, weil damit können viele gar nicht mehr überleben. Also es gibt nicht nur den, so wie das vielleicht beim Webdesign ist, die reine Webdesignerin oder den Webdesigner, sondern wirklich in dem Bereich einfach auch, ne, um sich verschiedene Möglichkeiten zu erschaffen.
Ja.
Und das ist genau das Problem. Also hättest du da einen Tipp zum Beispiel? Sollte man sich 4 verschiedene Websites machen oder ja?
Also wir haben ja kurz im Vorgespräch auch schon dieses Thema angeschnitten. Ich finde, ob man jetzt quasi sich mehrere verschiedene Webseiten erstellt oder alles auf einer unterbringt, hängt vor allem davon ab, wen ich anspreche, also wer die Zielgruppe ist. Wenn das zum Beispiel jetzt wirklich 4 komplett verschiedene Zielgruppen sind, würde ich tatsächlich dahin überlegen oder zumindest das auf meiner Website ganz klar abgrenzen, weil natürlich die Ansprache unter Umständen ganz anders sein kann, ne? Also an eine Privatperson richte ich mich ja ganz anders als an zum Beispiel jetzt einen Fernsehsender oder so, wenn das jetzt sozusagen meine Zielgruppe wäre, weil ich da irgendwie gerne in die Moderation möchte oder so. Da ja, würde ich dann einfach mal schauen, wie ist da so die Ansprache? Kann ich das auf einer Website vereinen oder muss ich das wirklich trennen?
Oder sollte ich da doch eine zweite anlegen und die vielleicht irgendwie da noch verlinken auf meine Hauptwebseite oder sowas? Ja, okay, ja, sehr gut. Ja, was würdest du sagen als Webdesignerin? Was sind denn so die wichtigsten Punkte, um damit als Visitenkarte sozusagen an den Start zu gehen? Worauf sollte man achten?
Also ich finde es wichtig, dass man sich zunächst mal überlegt, also ne, weil eine Webseite einfach in die Welt pusten, bringt natürlich erstmal noch nichts. Das wissen wir wahrscheinlich alle, sondern irgendwie müssen da auch die Menschen drauf zugreifen. Und dann würde ich mir als erstes dann mal überlegen, wo möchte ich eigentlich zum Beispiel, dass die Menschen herkommen, die meine Website besuchen. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Ansätze, zum Beispiel, dass man es eben gezielt auf bestimmte Suchbegriffe optimiert, um da gut gefunden zu werden. Ich glaube, da gab es in deinem Podcast auch schon mal eine Folge.
Ja, SEO.
Da können wir ja vielleicht an dieser Stelle mal empfehlen, genau, Suchmaschinenoptimierung. Genau. Das ist natürlich aber nur eine Möglichkeit. Also es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere Kanäle, über denen man eben ja potenzielle Interessenten auf seine Webseite bekommen kann. Man kann das ja auch zum Beispiel einfach nutzen, so als Referenzbuch, sage ich mal. Also kann man die Webseite eben darstellen, dass da wirklich die Referenzen super dargestellt werden, wie so ein Online-Lebenslauf. Und dann immer, zum Beispiel, wenn man auf Netzwerkveranstaltungen ist oder so, eben auf diese Website hinweisen. Das, selbst da ist es natürlich, also das wird natürlich nicht den großen Traffic bringen, aber selbst wenn da dann irgendwie nur eine Handvoll Aufträge im Jahr, sagen wir mal, rüber zustande kommt, ist das ja trotzdem schon ein sehr, sehr wertvolles ja, Tool. Und da würde ich vielleicht auch nochmal das würde ich vielleicht auch nochmal gerne in den Vordergrund stellen, dass es halt auch nicht immer auf die Masse der Besucher ankommt. Also viele sind vielleicht auch dann ein bisschen frustriert manchmal, wenn sie denken, okay, also ne, man hat ja manchmal so Tracking-Tools oder so im Hintergrund laufen und dann guckt man sich das an und denkt so, ja, okay, waren jetzt diesen Monat wieder nur, keine Ahnung, 30, 50 Leute auf meiner Website. Aber es ist ja so, wenn das die richtigen 30 bis 50 Leute sind, dann ist das ja total ausreichend. Ne? Also ich brauche halt auch nicht hunderte Leute auf meiner Webseite, obwohl ich Webdesignerin bin, sondern ich brauche halt nur die, die sich auch genau für meine Sachen interessieren.
Und das würdest du auch gar nicht schaffen, ne? Wenn da sich 500 Leute dich buchen als Webdesign. Ich weiß, dass man da sehr lange auch an so einer Website sitzt und die Beratung und so weiter ist auch in Zeit.
Genau, das ist natürlich auch wieder ein Unterschied zwischen, also das kommt darauf an, was du für ein Produkt hast, ne? Also das gilt ja auch für Kulturschaffende, wenn du jetzt zum Beispiel Sprecherin bist, dann kannst du natürlich nicht 100 Hörbücher im Monat einsprechen. Also kannst du gar nicht so die Masse an Anfragen bedienen. Wenn du aber jetzt zum Beispiel auch eher in die Richtung gehst, dass du digitale Produkte anbietest, haben wir ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, dann willst du natürlich schon mehr über die Masse gehen, ne, damit sich das dann auch am Ende lohnt. Also da ist wieder so ein bisschen, also den Kanal, wie man seine Leute gewinnt, sollte man halt auch so ein bisschen darüber wählen, was so die Zielsetzung ist, ne?
Und wie würdest du sagen, also inwiefern sind die sozialen Medien da auch wichtig, spielen da eine Rolle? Also indem man da auch verlinkt oder das deine Website. Genau, könntest du dazu noch was sagen? Wie wichtig ist das, deine Website, deine URL da?
Das ist natürlich heutzutage auch ein großer Aspekt, sage ich mal. Also viele Leute verbringen halt viel Zeit in sozialen Medien. Das heißt, da halt aktiv zu sein und von da aus auch gezielt die Leute auf die Website zu lenken, kann halt durchaus total Sinn machen. Man muss halt bei sozialen Medien immer im Hinterkopf haben, das ist halt auch super viel Arbeit, weil das halt, also man muss immer Inhalt liefern. Und da ist natürlich so eine Strategie, wenn man zum Beispiel über Suchmaschinenoptimierung geht, ist halt eher was Langfristigeres, ne? Das geht nicht von heute auf morgen, aber dafür schreibt man es einmal und muss es dann erst wieder anpassen, wenn sich was ändert. Ne? Also das sind so zwei verschiedene Wege, die man auf zwei verschiedene Arten bespielt, aber haben natürlich alle so ihre Daseinsberechtigung. Ne? Das kommt vielleicht auch so ein bisschen bei sozialen Medien auf das Thema an, dass man bedient, wenn man jetzt sehr, sehr, sehr nischig zum Beispiel unterwegs ist. Kann manchmal auch ganz sinnvoll sein, weil es dann halt wieder einfach ist, die richtigen Leute gezielt anzusprechen. Aber manchmal ist das halt auch vielleicht das einfach das falsche Netzwerk für die falsche Zielgruppe so.
Also und sollte man auf jeden Fall immer auf seine Website auch hinweisen in einer Bio, also das heißt in einem Link, wo dann wieder ein Unterlink ist, der zu der Website führt, oder?
Ja. Die sozialen Medien haben ja an sich immer ein Interesse, die Nutzer auf der Plattform zu halten. Deswegen ist es manchmal auch tatsächlich ein bisschen schwierig. Also gerade bei so Netzwerken wie Instagram zum Beispiel. Mhm. Die machen es einem ja wirklich schwer, da irgendwie auch die eigene Website zu verlinken. Aber genau, in der Bio sollte man auf jeden Fall die eigene Website zu verlinken.
Kannst du das nochmal erklären für andere, die nicht wissen, was Bio bedeutet?
Achso, das ist sozusagen der Text auf der Profilseite in Instagram. Da hat man halt die Möglichkeit, so einen kurzen Vorstellungstext zu schreiben sozusagen, und da hat man genau die Möglichkeit, einen Link zu platzieren. Tatsächlich würde ich auch empfehlen, nicht unbedingt Linktree zu nutzen, sondern da die eigene Website vielleicht auch gerne direkt zu verlinken.
Warum die eigene Website?
Weil das natürlich dann hat man die Leute schon mal auf der eigenen Webseite und vergeudet sozusagen den Traffic nicht, also die Interessenten nicht dafür, erstmal noch an Linktree. Außerdem weiß ich tatsächlich auch nicht, wie das aktuell so mit Datenschutz ist bei Linktree. Da müsste man nochmal gucken. Das ist ja in Deutschland auch immer so ein Thema. Ne?
Weil das eine amerikanische Firma ist, ne?
Ja, genau. Und weil dann halt da Daten hingehen und so.
Okay.
Genau, also man muss eine einfache Möglichkeit, aber wenn man eine Website hat, ist das auch nicht so ein Hexenwerk, da jetzt halt die Links auf der eigenen Website zu platzieren und diese Seite zu verlinken.
Okay, super, genau. Sagen wir mal so, ich bin jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, ich bin eine Künstlerin, eine Sängerin und habe überhaupt keine Ahnung, wie ich mir eine Website aufstelle. Was würdest du einer Sängerin zum Beispiel, sag ich jetzt mal als Beispiel, empfehlen? Wie soll sie da rangehen an die Sache? Also sie ist eine nicht technikaffine Dame.
Ja,
also wir können auch einen Herrn nehmen, also ohne jetzt da irgendwie geschlechtertechnisch. Genau. Aber ich nehme das jetzt mal so als Beispiel.
Ja, es ist natürlich immer super schwierig, da einen Anfang zu finden, weil das so viele Möglichkeiten einfach gibt. Ich kann halt die Empfehlung geben, was ich machen würde oder was auch immer mein Weg ist. Also ich arbeite technisch gesehen jetzt immer mit WordPress. Das ist ein Content-Management-System, also ein System, in dem man dann eben, dass man dann eben ganz normal als Nutzer bedienen kann und in dem
WordPress?
Man dann, sagst du WordPress?
WordPress, genau, ja.
Genau, in dem man dann eben seine Inhalte erstellen kann.
Kostenlos oder kostet das was?
Nee, also es kostet nichts. Das kann man sich kostenlos runterladen. Übrigens, es gibt WordPress.com und WordPress.org und auf WordPress.com gibt es so eine kostenpflichtige Version, die dann auch direkt mit Hosting, also mit Servern und so dahinter, die man da buchen kann. Aber das würde ich jetzt nicht empfehlen, sondern ich würde eben diese kostenlose Version nehmen und dann einen eigenen Hoster heißt das buchen, also einen Webspace. Und der Webspace kostet allerdings was.
Das Kannst du aber, sagen, was Hoster bedeutet, für die, die es nicht wissen?
Ja, kann ich gerne sagen. Das ist, also wenn du eine Website hast, dann musst du die sozusagen irgendwo hinterlegen, damit die eben öffentlich aufrufbar ist. Und da findet man so einen sogenannten Hoster. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass man ein Unternehmen dafür bezahlt, dass die irgendwo einen Computer hinstellen und der ist immer an, der ist immer verfügbar und jeder kann jederzeit darauf zugreifen. Und darauf kannst du eben deine Website ablegen, damit eben jeder immer Zugriff darauf hat. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Das ist der Hoster. Und da kann man sich auch eine Domain aussuchen. Domain ist auch manchmal so ein Wort, was nicht jedem geläufig ist. Und zwar ist das die Webadresse eben, unter der das verfügbar ist. Bei mir zum Beispiel jetzt meinwald-webdesign.de. Bei dir ist es, glaube ich, viola-gräfenstein.de.
Ja, genau. Genau.
Jeder hat halt so eine einmalige, unverwechselbare Webadresse. Und das ist eben in so einem Hosting-Paket auch meist schon enthalten. Kostet auch nur so ein paar Euro im Monat, also so, weiß ich, so 7 bis 10, sage ich mal, für so eine ganz normale, einfache Website.
Genau. Aber man bezahlt dafür, dass das zur Verfügung gestellt wird, der Platz und so weiter wahrscheinlich.
Genau, und man bezahlt einfach nur diesen Speicherplatz im Prinzip.
Genau. Und man muss sich aber zum Beispiel selber Unterseiten dann noch anlegen, ne? Oder?
Genau, also man bekommt erstmal sozusagen nur einen leeren Speicher und was man da drauf packt, das muss man sich halt selber überlegen. Meine Empfehlung ist da, wie gesagt, dass man da WordPress nimmt. Da haben auch ganz viele Hoster tatsächlich mittlerweile so eine One-Click-Installation. Also dann kann man da halt einen bestimmten Button klicken und dann ist das alles schon installiert. Tatsächlich ist es aber so, dass WordPress selber nochmal super viele Möglichkeiten hat, ne? Also deswegen ist das auch eines der Systeme, die ich empfehle, weil das die Einstiegshürde ist relativ gering. Es gibt vielleicht noch so ein paar Homepage-Baukästen oder so, wo die Hürde vielleicht noch ein bisschen geringer ist. Aber der große Vorteil in WordPress ist eben, dass es noch mitwachsen kann. Also theoretisch kann man sich dann da im Anschluss, wenn man sich irgendwann mal überlegt, okay, ich möchte Produkte verkaufen, vielleicht jetzt auch, du hattest mir eben erzählt, dass es zukünftig E-Books von dir geben würde zum Beispiel, dann könntest du halt einen Online-Shop da noch installieren auf deiner bestehenden Webseite, über das du halt E-Books verkaufen kannst. Und da gibt es im Prinzip bei WordPress, sind die Möglichkeiten, würde ich sagen, kaum begrenzt.
Also jetzt anders im Vergleich zu den, wie heißen die noch? Es gibt ja noch andere Anbieter.
Es gibt so Jimdo, Wix.
Jimdo, genau.
Und solche, Space das, oder so. Das würde ich jetzt Homepage-Baukästen nennen. Ja. Die sind auch, haben sich zwar auch entwickelt in den letzten Jahren, aber ich würde weiterhin empfehlen, auch so ein System wie WordPress zu setzen.
Du hast auch selber den Zugriff und die Rechte und alles, ne? Also,
genau, das, genau. Man hat selber über seine Dinge, genau.
Genau, Herrin oder Herr. Sehr gut, okay. Das heißt, man kann da ganz einfach auch WordPress eine einfache Version finden für die Sängerin oder den Sänger, der das ja zum ersten Mal macht und der wird da durchgeführt irgendwie. Richtig. Also man kann so ein Theme, kann sich so ein Theme oder so heißt das, glaube ich, ne, aussuchen. Das heißt so eine bestimmte Art und Weise, wie das dann aussieht, ne? Und dann füllt man das selber mit Inhalten, ne?
Ja. Genau, man füllt das dann selber mit Inhalten. Je nachdem, welches Theme man sich aussucht, ist man auch in der Gestaltung sehr, sehr frei. Gibt auch welche, die sind eher, haben eher eine strengere Vorgabe. Dafür hat man nicht so viele Möglichkeiten. Das ist ein bisschen einfacher. Also da gibt's auch wieder verschiedene Wege. Aber das erstmal so als Basis zu nehmen, WordPress, hätte ich auf jeden Fall für eine gute Idee.
Sehr cool. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Thema Google Fonts. Also es ist ja in aller Munde. Also ich wollte da einfach mal nachfragen und darauf hinweisen. Es gab ja so eine Mahnwelle. Also viele wurden angeschrieben und sollten Geld bezahlen, weil die irgendwas benutzt haben an, was ist das genau, Schriften? Oder kannst du dazu was sagen? Wie ist der Stand der Dinge da?
Ja.
Worauf muss ich aufpassen?
Also, das ist tatsächlich so erstmal gar nicht so einfach zu erkennen. Ich kann ja mal vielleicht kurz erklären, was das Problem dahinter ist. Und zwar bietet Google eine riesige Bibliothek von verschiedenen Schriften an. Und das ist natürlich, die man auch frei benutzen darf. Ne? Das ist natürlich sehr attraktiv, da was zu benutzen, weil Schriften sonst auch tatsächlich sehr teuer sein können.
Und, aber wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, sind denn die Schriften grundsätzlich nicht schon bei WordPress, wenn ich jetzt mir ein Theme aussuche, vorhanden? Das heißt, ich benutze die Schriften von WordPress und dann ist doch eigentlich alles gut, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Es ist so, je nachdem, welches Theme man benutzt, hat das entweder schon eine feste Schrift installiert, kann aber auch sein, dass es wieder eine Schrift von den Google-Fonts ist oder man kann die Schrift selber einstellen, das geht auch und dann kann man natürlich auch wieder eine Google-Font benutzen.
Für die man dann bezahlt oder so oder wie?
Nee, die Google-Fonts, die sind eben frei, deswegen sind die ja so.
Ach so. Und wo ist dann das Problem? Genau, erklär mal.
Das ist wieder der Datenschutz, ne? Also weil das halt auf amerikanischen Servern bei Google liegt, kann halt jedes Mal, wenn jemand deine Webseite aufruft, wenn du die Google Fonts benutzt, kann halt Google irgendwas tracken über den Nutzer. Und das ist ja nach deutschem Datenschutzrecht nur erlaubt, wenn der Nutzer vorher zugestimmt hat.
Okay.
Und deswegen ist das halt ist das halt in dieser Form eben nicht erlaubt. Und da gab es eine Abmahnwelle, allerdings, soweit ich weiß, sind diese Anwälte, die diese Abmahnwelle gestartet haben, mittlerweile selber auch angeklagt worden, weil sie das halt geschäftsmäßig gemacht haben, also damit wirklich nur Profit machen wollten.
Genau.
Von daher ist diese Welle erstmal gestoppt, soweit ich da informiert bin. Ist aber trotzdem gut, wenn man die Google-Fonts nicht lokal benutzt. Und ob man die jetzt lokal benutzt oder nicht, da würde ich...
Was meinst du mit lokal?
Sollte ich vielleicht vorher noch klären. Genau, lokal kann man sie benutzen, also wenn man quasi die Google Fonts nicht direkt von Google einbindet, sondern sich die einmal runterlädt und dann eben wirklich auf der Website einbindet, sodass eben keine Anfrage an Google mehr stattfindet, wenn die Website aufgerufen wird. Das ist erlaubt. Das ist nicht grundsätzlich so, dass die Google Fonts nicht erlaubt werden dürfen. Aber ob man die jetzt auf die richtige Weise oder auf die falsche Weise eingebunden hat, das sieht man eben so von außen nicht. Da gibt es aber so ein paar Tools online, mit denen man das checken kann. Das können wir vielleicht irgendwie eins mit in die Shownotes verlinken.
Ja, genau, in die Shownotes. Aber sag schon mal, nenn das schon mal.
Ich gebe da gleich den Link durch, ich weiß es
gerade. Ach so, okay. Ja. Genau, du gibst den Link gleich nochmal durch.
Viele verschiedene, also kann man theoretisch jedes benutzen und die sagen einem dann, ob man das richtig oder falsch eingebunden hat, weil wie gesagt, so sieht man es halt von außen nicht.
Ah, sehr guter Tipp, vielen, vielen Dank, weil viele haben einfach deshalb auch Panik und das ist so das Grundsätzliche. Ne? Man geht so ungern selber daran, weil man Angst hat, dass man dann hinterher in so einer Abmahnung landet oder irgendwas auch technisch nicht klappt. Und ja,
das verstehe ich total gut, genau.
Okay.
Das ist ja auch nicht die einzige Stolperfalle, ne? Also Datenschutz ist ja ein großes Thema und da geht es ja auch dann um diese Cookie-Pop-Ups, brauche ich das oder nicht und so, ne? Also da gibt es schon irgendwie viele Themen und das führt jetzt natürlich hier auch zu weit.
Das führt natürlich zu weit, ja. Aber genau. Um da nochmal vielleicht einen Tipp zu geben, muss man da Angst haben oder gibt es da auch irgendwie ein Tool oder eine Vorlage, mit der man arbeiten kann, damit man dieses Thema Datenschutz, DGSVO heißt sie, glaube ich, ne? Datenschutz.
DSGVO.
DSGVO, danke schön.
Genau, also es gibt für WordPress ein Plugin, das heißt Borlabs Cookie. Können wir ja vielleicht auch verlinken.
Verlinken wir.
Genau, das kann man benutzen für so Datenschutz, Pop-ups, also diese typischen, die auf jeder Webseite immer einmal aufpoppen und mit denen man dann eben seine Zustimmung gibt. Das braucht man auf fast jeder Webseite mittlerweile. Vor allem braucht man es dann, wenn man einen Tracking-Dienst einbaut, also sowas wie Google Analytics oder Matomo gibt es ja auch. Also für solche
sind die Dienste, die nachverfolgen, wer dich sozusagen angeklickt hat und so weiter.
Genau, wie viele Webseitenaufrufe man hatte, auf welcher Webseite, wo die herkamen, so kann man dann in diesen Tools alles sehen. Aber halt darf man eben auch nur aufzeichnen, wenn der Nutzer zugestimmt hat. Genau, oder auch großer Punkt, wenn man externe Inhalte einbettet. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video produziert hast und das gerne auf deiner Webseite einbetten möchtest, dann brauchst du sowas auch, weil das eben auch erst nach Zustimmung. Also gleiches Problem wie mit den Google-Fonts. Ne? Es wird was eingebettet von einem externen Server, der in den USA steht und Sachen trackt und so.
Okay,
Genau.
also YouTube ist auch nicht so ohne, wenn man das verlinkt auf seine Website.
Also verlinken geht immer, ne? Also wenn du
So.
einfach sagst, also hier ein Stück Text markierst und sagst hier, wenn jemand da draufklickt, soll der zu YouTube, dann ist das, sobald der bei YouTube ist, ist das Problem von denen. Nur wenn du auf deiner Seite das Video anzeigen möchtest, das ist eben das Problem. Gilt auch für, also man kann ja zum Beispiel auch Facebook und Instagram Posts einbetten und so. Also gilt für alle externen Inhalte, die du direkt auf deiner Website darstellen möchtest.
Okay, also das muss dann schon so sein, dass man dann sozusagen auf der Seite landet und man das nicht auf seine Seite zieht, ne?
Genau,
Genau.
und wenn man es auf seine Seite zieht, eben erst nach Zustimmung des Nutzers wirklich
Absolut.
anzeigen.
Ja,
Genau.
das war super, super wichtig, danke. Kommen wir noch mal einmal zum Design, ganz kurz. Wie sollte eine Website auf keinen Fall? Also es gibt es da so einen Trend auch? Also würdest du sagen, es gibt einen Trend im Vergleich zu vor schon 5 Jahren irgendwas, was man auf keinen Fall mehr machen sollte? Irgendwie in den Farben
Also.
oder in dem Design, also in der, ja, Grafik.
Ja, also diese Frage nach den Trends, die kommt natürlich öfter. Ich bin aber tatsächlich gar nicht so der Fan von Trends, sagen wir mal, weil es gibt natürlich jedes Jahr neue Trends und du willst ja nicht jedes Jahr deine Website nach irgendeinem Trend neu gestalten, sondern du willst dann möglichst eine haben, die eher ein bisschen klassischer ist und dafür vielleicht längere Zeit. Und wenn du auch keine Webagentur bist, dann brauchst du das auch nicht. Also es entscheidet sich ja keiner, dich zu buchen, nur weil du da irgendwie so einen fancy Effekt hast, sondern weil eben deine Inhalte gut sind und weil die schön und passend präsentiert werden. Ich finde immer, da braucht man sich nicht so auf Trends zu fokussieren. Was meiner Meinung nach wichtig ist, ist, dass man nicht zu experimentell wird, sage ich mal. Also es gibt so gewisse Standards auf Webseiten, an die man sich vielleicht auch am besten halten sollte. Also zum Beispiel, dass oben die Navigation ist. Meistens ist das Logo dann links am Rand. Gibt auch ein paar andere Positionen, die da ja verbreitet sind und die der Nutzer kennt sozusagen, wie ein Button ungefähr aussieht. Da sollte man vielleicht auch nicht zu sehr von abweichen, dass man
Nicht zu voll, oder? Nicht zu überladen für das
Genau,
Auge.
dass man Weißraum lässt. Genau, das ist auch ganz, ganz oft ein Problem, dass Leute denken, ja, okay, guck mal, hier ist noch ein bisschen Platz, hier können wir auch was reinpacken. Aber dann wirkt es natürlich sehr vollgeklatscht und man muss auch immer dran denken, der Nutzer. Also deswegen sage ich das auch, ne, sich so an diese Vorgaben halten. Weil das Problem ist immer, jedes Mal, wenn du auf eine neue Website kommst, wenn die sich nicht an so gewisse Grundkonzepte hält, dann bist du verloren. Also dann weißt du gar nicht so, hä, wo, ich wollte jetzt hier ins Menü und warum, wenn ich da draufklicke, warum passiert nichts und so. Also deswegen ist halt im Web ganz wichtig, so an so gewisse Grundregeln ein bisschen halten, ne?
Ja.
Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen im Kopf hat, jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden, sondern ein bisschen so den klassischen Aufbau, wie das die meisten Webseiten haben, fährt man da schon ganz gut im Sinne von, der Nutzer fühlt sich da nicht völlig verloren. Jetzt finde ich es gerade im Bereich der kulturschaffenden, kreativen Menschen, ist vielleicht trotzdem noch ein bisschen mehr Spielraum gegeben, als das vielleicht jetzt bei einem Industrieunternehmen der Fall wäre. Von daher finde ich, darf man sich da ruhig auch ein bisschen ausleben. Es war zum Beispiel ja auch mal eine Zeit lang irgendwie ganz viel mit diesen Parallax-Effekten. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff was sagt.
Was
Also
ist das?
das ist, wenn man scrollt, dass es so verschiedene Ebenen gibt. Also dass zum Beispiel vorne was ein bisschen schneller scrollt als hinten und dann gibt das so ein bisschen so einen 3D-Effekt. Das war zum Beispiel vor ein paar Jahren mal Trend. Da war das überall, ne? Und heute, wenn man das heute sieht, ist schon halt ein bisschen ausgelutscht. Deswegen halt eher nicht so auf so klassische Trends, sondern vielleicht eher so ein bisschen dann mit die kreativen Ideen vielleicht auch das eigene Wirkungsfeld so ein bisschen mit einzubringen. Ne? Also wenn man jetzt Sprecher ist, dann kann man natürlich auch viel mit Ton arbeiten, vielleicht solche Sachen eben auch mit auf der Webseite einbringen. Das finde ich halt wichtiger, als irgendwie Trends nachzulaufen.
Und auch schnell da zu sein, ne? Also dass der Kunde sucht ein, sag ich jetzt mal, gute Sprecherin oder so und dann nicht erst sich stundenlang durch irgendwas durchscrollen, sondern dass man es wirklich sinnvoll aufbaut, dass man sofort da ist und das finden kann, ne?
Genau.
Kein Dschungel. Ja, ist das
Ja.
richtig? Und du bist zwar Webdesignerin, aber ich denke, du hast auch was mit Texten zu tun. Worauf sollte man bei den Texten achten? Dass man eben auch gefunden wird und sollte man da stundenlange seitenweise Märchen schreiben, sollte man noch einen Blog integrieren, was würdest du sagen? Also Märchen meine ich nicht, meine Texte, ne, über sich selbst, also
Ja,
wie
genau.
ist das?
Also generell, was Texte im Internet angeht, sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass man so ungefähr die Aufmerksamkeitsspanne einer Eintagsfliege bedienen soll. Also sage ich jetzt mal überspitzt.
Super. Mittlerweile, ja.
Genau, weil es gibt einfach so viel Angebot, dass man die Menschen erstmal dazu bringen muss, überhaupt aufmerksam zu werden. Dafür sind dann eben die Headlines wirklich wichtig, ne? Also dass man kurze, gute, prägnante Headlines, die die Leute auch ansprechen, auch vielleicht auf einer emotionalen Ebene, dass man die Headlines eben so setzt. Und dann auch, dass man die Texte nicht zu lang macht. Also ich, zum Beispiel die Über mich-Seite finde ich immer, also eine Seite, in der man sich selber vorstellt, hat ja fast jede Webseite irgendwie. Und da finde ich es immer wichtig, da interessiert halt fast niemand dein Lebenslauf. Dann interessiert eher, wofür stehst du, was machst du aktuell so, wo sind
Also
deine.
Deine Haltung, also auch so eine Art Attitude, was hast du für eine Haltung?
Ja, genau, das auch. Ne? Ja. Also stehst du auch für bestimmte Werte ein? Oder also man muss sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie so ein kurzes persönliches Kennenlernen. Ne? Also wenn
okay.
ich auf einer Party treffe, so und ich will, dass der mich kennenlernt, ich will den von mir überzeugen, dass wir vielleicht mehr ins Gespräch kommen, was würde ich dann halt so in diesen paar Minuten sagen? So kann man sich das vielleicht vorstellen. Also kurze Texte, prägnante Headlines ist halt so das Wichtigste und eine gute Struktur für die Inhalte, also damit man
sehr
sich
gut,
auch
ja.
da zurechtfindet.
Eyecatcher, also so eine Eyecatcher-Funktion auch. Vielleicht ein
genau,
cooles
also,
Bild, ein cooles Foto oder so.
Genau, also Bilder unterstützen natürlich den Inhalt. Erstmal noch visuell natürlich. Also wenn man zum Beispiel jetzt mit Bildern arbeitet, die das, was ich schreibe, visualisieren, ist natürlich super wichtig und kann halt auch nochmal auf eine andere Ebene gehen. Also Text ist ja häufig eher so die Informations- und Sachebene, damit Bilder nochmal irgendwie auf einer Emotionsebene zu arbeiten, um überhaupt erstmal so die Aufmerksamkeit zu fesseln, ist natürlich auch nochmal eine gute Möglichkeit.
Also da würde ich jetzt trotzdem nochmal schnell fragen, bei dem Foto, worauf sollte ich da achten? Weil viele setzen teilweise wahrscheinlich die verkehrten Fotos auf die Seite. Gibt es da von dir auch noch einen Tipp?
Also technisch gesehen muss man bei Fotos immer gucken, dass man die nicht zu groß auf die Website packt, weil das natürlich auch schnell die Ladezeit so negativ beeinflussen kann. Also wenn ich immer die mit meiner großen Spiegelreflexkamera Fotos mache und die im Original auf meine Webseite packe, das ist halt zu viel dafür, wenn jemand das jetzt mit seinem Handy ansurft. So. Und Größe meine ich jetzt gar nicht in Form, die angezeigt wird, sondern wenn die halt 3000 Pixel haben, mein Handy ist aber nur, weiß nicht, 1800 Pixel oder 1080 Pixel breit, was ja schon relativ groß ist für ein Handy, dann ja, macht das halt nicht so viel Sinn, sondern da halt auch ein bisschen gucken, dass man die vorher ein bisschen schneidet.
Ja.
So aus technischer Sicht auf jeden Fall.
Okay.
Meinst du das wahrscheinlich eher inhaltlich, oder?
Ich meine, genau, also wie sollte ein Foto auf keinen Fall sein? Also hättest du eine Idee? Was kommt gut an? Was kommt gut rüber? Was ist Trend? So.
Also wichtig finde ich immer, weil das eben auch so den ersten Eindruck so maßgeblich mitbestimmt, ist, dass die Qualität der Fotos wirklich gut ist. Ich habe das ganz oft bei Kunden, dass die, also ich habe ja zum Beispiel auch Kunden, die so lokale Handwerker oder so sind und die schicken mir dann manchmal so Fotos von, weiß nicht, wie sie jetzt irgendwie da irgendwo was eingebaut haben, so schnell mit dem Handy geknipst, ne? Ist natürlich
Herausforderung,
solche Fotos irgendwie.
Beim Künstler wäre das schon ein Problem, ne?
Ja, genau. Also es kommt natürlich auch immer aufs Motiv an. Ne? Ich habe auch zum Beispiel einen Kunden, das ist ein Blumenladen und das ist natürlich super dankbar, das Motiv. Ne? Da ist es natürlich einfach. Da habe ich hunderte Fotos, die ich irgendwie verwenden könnte. Mhm. Wichtig ist, finde ich da halt, dass man, dass das so auf den ersten Blick wirklich auch einen hochwertigen Eindruck macht. Und da kann man aber auch, also da gibt's auch Tricks so ein bisschen, ne? Man kann zum Beispiel so das große Foto oben, da kann man vielleicht dann eher so ein bisschen auf so ein Symbolbild mit so einem Stockfoto arbeiten, also mit so einem gekauften Foto aus irgendeiner Online-Bibliothek oder so, um halt da erstmal so den ersten Eindruck so qualitativ hochwertig zu machen. Und dann kann man vielleicht auch so ein paar selbstgeknipste, die jetzt vielleicht nicht so Profi-Qualität haben, kann man halt auch mal irgendwie in den Text einbinden oder so, um irgendwas zu illustrieren. Finde ich auch völlig legitim. Das heißt jetzt nicht, dass niemand selber Fotos machen soll. Manche machen ja auch wirklich total schöne Fotos. Aber dass man da eben vor allem so weiter oben auf der Webseite, wo man erstmal so die Aufmerksamkeit kriegen will, dass man da eben so den richtigen Eindruck hinterlässt.
Ja, ein guter Tipp. Also es gibt so nennt man das, Agenturen für Fotos, also die gar nicht mal unbedingt teuer sind. Pexel oder so ist, glaube ich, auch etwas, genau, was man gibt's nehmen
ganz,
kann.
Ganz,
ne?
viele verschiedene.
Genau, da, dass man einfach die Qualität hält, ne? Wenn man ein Produkt zum Beispiel verkauft. Wenn man sich selber verkauft, sollte man vielleicht doch nochmal zum Fotografen gehen. Ne? Genau.
Genau, wenn man, das ist natürlich immer das Allerbeste, wenn man da selber auch, wenn man selber eine Person ist, sozusagen, wenn man selber gute Fotos hat, ist natürlich Idealzustand. Ich weiß aber, dass das halt nicht immer so für jeden in jeder Situation möglich ist. Deswegen da halt dann irgendwie Kompromisse finden.
Ja, dann die Frage nochmal Storytelling. Inwiefern spielt Storytelling auf Websites eine Rolle?
Ja, das ist ja auch so ein Begriff, der in den letzten Jahren irgendwie groß geworden ist. Und was auch, finde ich, total Sinn macht. Ich breche das vielleicht mal so ein bisschen genereller runter. Also Storytelling ist auch auf jeden Fall was man auf der Website einsetzen kann. Wichtiger als jetzt oder in dem Zuge finde ich auch wichtig, dass man sich klar macht, wenn man etwas verkauft, verkauft man das nur selten auf der reinen Vernunftebene. Also wir treffen eine Verkaufentscheidung, also selbst der Top-Manager schlechthin, der trifft auch eine Entscheidung einfach viel aus dem Bauch heraus.
Emotionale Ebene sozusagen.
Genau, und deswegen ist es halt auch wichtig, da die Menschen anzusprechen. Und das kann man, wir haben ja schon gesagt, über Text, über Bild und natürlich auch über einen bestimmten Aufbau in Text und Bild und oder ich sag mal im Gesamtbild der Website. Ne? Also ich mache das mal ein Beispiel, jetzt zum Beispiel in der Leistungsseite. Also du hast deine Unterseite und dann möchtest du irgendeine Leistung von dir darstellen, dann schreibst du da nicht drauf, ich bin Sprecherin, ich spreche Ihnen mein Hörbuch ein, das ist innerhalb von 2 Wochen fertig und kostet x Euro. So, das willst du vielleicht auch irgendwie präsentieren, aber das ist jetzt nicht so die vorrangige Information, sondern was du da halt mehr reinsteckst, ist so, so Infos über die emotionale Ebene, also was ist demjenigen in dem Moment, zum Beispiel, ich bringe die Erfahrung mit und weiß, worauf es ankommt, oder ich bringe zum Beispiel auch so ein Komplettpaket mit, also ich buche selber das Studio und also weiß ich jetzt, da kenne ich mich zu wenig aus.
Das ist einmal der Service, der Aspekt, und dann aber auch ich bringe etwas mit, ich kann meine Gefühle in Hörbücher reinlegen oder irgendwas, ne? Also dass man da einfach sagt, man kann noch etwas darüber hinaus anbieten, als einfach nur eine reine Serviceleistung. Ist das das, was du meintest?
Genau, das ist das.
Also um so ein USP zu bekommen, also
genau, um einen USP zu bekommen oder
Alleinstellungsmerkmal, genau.
Um eine Verbindung zu bekommen, ne? Also weil, wenn ich jetzt wahrscheinlich Sprecher für mein Hörbuch eingebe bei Google, dann finde ich ja viele, 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 viele Angebote. Und einfach um da so zu zeigen, deiner Zielgruppe eben zu zeigen, das ist halt das, was mir dabei wichtig ist. Und das ist das, wie ich das auch mache. Ne? Nicht nur was, sondern auch wie ich das mache. Das ist eben das, was da halt auch rüberkommen sollte.
Ganz toll, super. Ja, also ich fand das schon mal jetzt einen sehr guten Anfang und würde mich direkt da dran setzen. Also ich kann nur jedem empfehlen, ich habe das tatsächlich auch selber ausprobiert und bin mit einem Online-Kurs ein bisschen jetzt da dran an der Sache, das so zu machen. Oder eben, man könnte auch dich buchen, ist das richtig? Wo findet man dich?
Genau, man könnte auch mich buchen. Genau, man findet mich unter meilenweit-webdesign.de oder unter meilenweit-webdesign auf Instagram auch, bin ich auch relativ aktiv, wenn man mich auch mal vielleicht in Aktion sehen möchte. Genau, da kann man mich finden. Man kann bei mir mich als Webdesignerin direkt buchen. Also dann erstellen wir eben gemeinsam oder ich erstelle für dich die Webseite in Zusammenarbeit, weil es ist trotzdem ja immer noch ein gemeinsamer Prozess, so was die Erarbeitung der Inhalte und so angeht. Und außerdem gibt es natürlich noch den besagten Online-Kurs, beziehungsweise den Kurs, den du machst. Das ist ja der Technik-Mini-Kurs. Das heißt, es ist so ein kleiner Technik-Einstieg, den ich anbiete für einen günstigen Preis. Kann man den erwerben oder man sagt dann, okay, ich möchte komplette Unterstützung von A bis Z, einmal das Gesamtpaket, dann wird es eben in Kürze auch diesen Selbstlernkurs geben, den großen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
Sehr cool, ja, vielen Dank. 3 Tipps nochmal von dir für alle, die jetzt damit anfangen. Ganz kurz.
3 Tipps. ich würde sagen, bei der Gestaltung ist es wichtig,
also dass man auch Spaß bekommt, das zu machen. So.
Okay. Bei der Gestaltung ist es wichtig, sich einerseits an bestehende Konzepte zu halten, aber andererseits darf man sich, glaube ich, als Kreativschaffender da auch ein bisschen ausleben und wirklich auch so Persönlichkeit quasi mit in die Webseite bringen. Wenn es um die Technik geht, würde ich immer sagen, es ist alles nur halb so schlimm, wie es vielleicht so im ersten erschlagenden Moment wirkt, wenn man da erstmal seinen Weg gefunden hat und so ein bisschen sich so reingefunden hat, dann macht es tatsächlich auch vielen hinterher Spaß, die Website zu aktualisieren, weil ich finde, gerade wenn man sich so möglichst einfaches System aufgebaut hat und da einfach immer mal wieder dran kann und die Möglichkeit hat, sich einfach auch da so zu zeigen, das macht dann auch Spaß, wenn das dann mitwächst. Genau, das ist mein zweiter Tipp bezüglich Technik. Und dann ist noch, das hatten wir ja am Anfang auch. Ja?
Nein, nein, weiter.
Das hatten wir ja am Anfang auch, so ein bisschen diese, sich vielleicht nicht so sehr von Aufrufzahlen oder was will jetzt irgendwie Suchmaschinenoptimierung von mir. Ich will mich darauf konzentrieren, eben zu gucken, ich erstelle gute Inhalte für meine Zielgruppe, bringe da meine Persönlichkeit mit rein, spreche diejenigen konkret an und ich glaube, der Rest ist dann mehr oder weniger fast schon ein Selbstläufer. Das ist ein bisschen überspitzt zu sagen, genau. Ja. Aber das finde ich ist viel, viel wichtiger, als sich da von irgendwelchen Aufrufzahlen oder Suchmaschinenoptimierungen verrückt zu machen.
Sehr gut, danke. Ganz viel Erfolg für alle Kurse, für alles, was du anbietest und dass du ganz vielen hilfst, dass die ihre Website an den Start kriegen.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast Kultur im Ohr mit Viola Gräfenstein und meinem Gast Julia Kleine-Degmann. Viel Erfolg und Spaß bei dem Aufbau eurer Website.